Fitness mit Marc, Folge 348.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er träumt davon, Breakdancen zu lernen. Marc Maslow.
Moin moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. In der heutigen Folge steigen wir mal in die Faszination der Wissenschaft ein. Wer meinen Newsletter abonniert hat, der weiß, dass ich regelmäßig Studien lese, dass ich versuche, möglichst gut am Stand der Forschung dran zu bleiben. Und vor knapp einem Vierteljahr habe ich angefangen, über den Newsletter auch meine Studie des Monats vorzustellen. Das Ganze wurde so gut angenommen, dass ich es zur Serie gemacht habe. Einmal im Monat bekommst du, wenn du meinen Nahrungsergänzungs-Newsletter abonniert hast, meine Studie bzw. meine Studien des Monats zugestellt und einen kleinen Einblick in den Stand der Wissenschaft möchte ich dir heute mitgeben. Zum Beispiel werden folgende Fragen beforscht und es gibt auch überraschende Ergebnisse dazu. Ist Fettabbau ansteckend? Könnte es sein, dass Schokolade beim Abnehmen hilft? Und die spannende Frage, sinkt dein Stoffwechsel mit dem Alter? Und damit ist die Idee gemeint, dass Menschen, wenn sie älter werden, weniger Kalorien verbrauchen. Mit diesen und mit anderen Fragestellungen hat sich die Wissenschaft beschäftigt und wir steigen gleich ein in die Antworten, die diese Studien liefern. Und bevor wir einsteigen, möchte ich noch eine Lanze brechen für die Wissenschaftsredaktion von examen.com. Examen ist eine unabhängige Plattform, die jeden Monat über 150 Studien zum Thema Nahrungsergänzung, aber auch zum Thema Ernährung, Sport und Fitness auswertet und zusammenfasst. Examen hat dazu eine Wissenschaftsredaktion, denn das, was viele nicht wissen, ist, dass es unheimlich viel Zeit kostet, hier den Überblick zu behalten und dass das Ganze auch für Wissenschaftler ein Vollzeitjob ist. Deswegen bin ich Mitglied bei Examen und beziehe da die Infos, die auch Grundlage dieser Folge sind. So, und jetzt lass uns keine Zeit mehr verschwenden. Wir starten mal durch mit meinen Studien der letzten Monate.
Bist du ein Dranbleiber? Zusätzlich zu diesem Podcast holen sich bereits vorsichtig formuliert über 30.000 Menschen über den wöchentlichen Dranbleiber-Newsletter praktische Tipps, die dir dabei helfen, nackt gut auszusehen. Werde Teil der Marathon-Fitness-Gemeinschaft von Menschen, die bereit sind, ihren Körper zu verändern. Trag dich ein für den Newsletter, werde Dranbleiber und sicher dir die drei Erfolgsgeheimnisse schlanker Menschen. Das Ganze ist übrigens kostenlos. Geh einfach auf dranbleiber.com und geh den nächsten Schritt, um nackt gut auszusehen. Die Adresse ist dranbleiber.com.
Frage Nummer 1, Studie Nummer 1, ist Fettabbau ansteckend? Das Ganze wird auch Halo-Effekt genannt. Mit der Fragestellung, die hier beforscht wurde, wirken sich Interventionen zur Gewichtsabnahme auf Familienmitglieder aus? Zum Hintergrund, es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass Menschen, die ihren Lebensstil ändern, um abzunehmen, auch als Familie ihr Verhalten ändern. Also einer in der Familie ändert sein Verhalten, die ganze Familie zieht danach und das ist ein Phänomen, das Halo-Effekt bezeichnet wird. Es gibt schon einige Studien dazu, da wurde dieser Halo-Effekt untersucht bei Probanden, die vorher so eine Adipositas-Operation bekommen haben oder diätische Maßnahmen genossen haben. Und was jetzt hier erforscht wurde, ist, ob eine simple Ernährungsumstellung in Kombination mit Bewegung eben auch dazu führt, dass die ganze Familie sich dann verändert und auch ein bisschen gesünder lebt. Die Studie ist so eine randomisiert kontrollierte Diät- und Bewegungsstudie. Dabei gab es insgesamt fast 7000 Probanden. Die haben für 2 Jahre ihren Lebensstil verändert, und zwar indem sie sich mit einer mediterranen Diät ernährt haben und versucht haben, sich mehr zu bewegen. Und das Ganze wurde gestützt durch solche Programme, die die Bewegung und das Verhalten verändern sollten, positiv verändern sollten. Und dann gab es noch eine Kontrollgruppe, die einfach so weitergelebt hat wie bisher. Das Faszinierende hier ist eben auch, dass die Familie mit untersucht wurde. Es gab insgesamt 148 Familienmitglieder, die hier genauer analysiert wurden. Die haben natürlich keine Beratung, keine Intervention bekommen. Die haben einfach Fragebögen ausgefüllt, einmal zu Beginn der Studie, nach einem Jahr und nach zwei Jahren. Und dann wurde auch ihr Körpergewicht gemessen, ihre körperliche Aktivität beobachtet und eben, ob sie sich auch vielleicht so ernähren, ob sie auch auf einmal die mediterrane Diät befolgen. Und die Ergebnisse dieser Studie, die sind wirklich faszinierend. Die Familienmitglieder der Personen, die eben ihr Verhalten und ihre Ernährung verändert haben, haben nach einem Jahr schon über ein Kilo, 1,25 Kilogramm im Durchschnitt und nach zwei Jahren fast 4 Kilogramm im Durchschnitt abgenommen. Und umgekehrt, und das ist auch spannend, die Familienmitglieder der Kontrollgruppe, also die, die keine Veränderungen gemacht haben, die haben zugenommen. Die haben nach einem Jahr über 3 Kilo zugenommen und nach zwei Jahren insgesamt 2 Kilo zugenommen. Die Familienmitglieder der Personen, die eben ihre Diät, ihre Ernährung verändert haben, die sich mediterran ernährt haben, die haben sich dann angepasst. Die haben sich auch gesünder ernährt. Die haben auch diese mediterrane Ernährung durchgeführt, die ja zu den gesündesten Ernährungsformen überhaupt gehört. Und das heißt in der Quintessenz, in den allermeisten Fällen ist es so, wenn du deine Ernährung veränderst, zu einem besseren Lifestyle übergehst, dann beeinflusst du auch damit positiv die Menschen, die dir wichtig sind. Und das ist doch eine gute Nachricht für alle Familienmenschen unter uns. Das bringt mich zur zweiten Studie, die ich dir einmal vorstellen möchte. Auch in der zweiten Studie geht es um das Thema Fettabbau. Konkret hilft dir Spirulina dabei, Fett abzubauen. Zum Hintergrund, Spirulina ist eine blaugrüne Alge, die in dem Ruf steht, den Fettabbau und den Zuckerstoffwechsel verbessern zu können und die gleichzeitig auch das Leberfett reduzieren können soll. Und es gibt einige Beweise, die darauf hindeuten, dass diese Alge beim Abnehmen helfen kann. Und da wird eben auch noch weiter geforscht. Und es gibt hier eine spannende Studie, das ist eine 12-tägige Studie, die auch randomisiert, placebo-kontrolliert durchgeführt wurde. Und da haben die Forscher beobachtet, wie Probanden, die halt Spirulina konsumieren, genauer wie ihre Gesundheitsfaktoren sich verändern. Da wurde zum Beispiel gemessen Körperbau, Leberenzyme, aber auch Marker wie Myostatin, Follistatin oder insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1. Das sind alles Faktoren, die eben hier einen Hinweis geben auf den Fettstoffwechsel und auf Fettabbau. Was spannend ist, ist, dass hier Wettkampfringer untersucht wurden, also Sportler. Das ist ganz wichtig. Häufig werden eben auch kranke Menschen untersucht. Hier sind es also kerngesunde Sportler. Und zwar 40 Ringer, die nach dem Zufallsprinzip eingeteilt wurden. Entweder haben sie 1 Gramm Spirulina am Tag eingenommen als Nahrungsergänzungsmittel oder ein Placebo. Und das Ganze zu jeder Mahlzeit, also 3-mal am Tag. Und parallel waren sie auch, das muss man wissen, in einem Kaloriendefizit. Sie haben sich also ohnehin schon so ernährt, dass sie tendenziell Fett abbauen. Und die Frage ist jetzt, hilft Spirulina zusätzlich? Spirulina ist ein gängiges Nahrungsergänzungsmittel, wird auch recht viel gehypt, ist auch ein großer Bestandteil in dem Athletic Greens, die ab und an diesen Podcast sponsoren, Produkt, was ich selbst eben auch schon seit Jahren morgens einnehme. Deswegen interessierte mich diese Studie auch besonders und die Ergebnisse sind interessant. Die Spirulina-Gruppe, die konnte ihren Körperfettanteil noch stärker senken als die Nicht-Spirulina-Gruppe und zwar um 2,1% versus bei der Placebo-Gruppe nur 0,6%. Das sind jetzt vielleicht kleine Werte, sagst du, aber man muss auch sehen, dass diese Studie nur für 12 Tage durchgeführt wurde, also ein bisschen weniger als 2 Wochen. Und da sind 2% Körperfettabbau natürlich schon eine gewisse Hausnummer. Wenn wir das absolut sehen, dann hat die Spirulina-Gruppe etwas über 2 Kilo abgenommen und die Placebo-Gruppe etwas unter 1 Kilo. Bei den Leberenzymen lagen beide Gruppen gleich auf und die anderen Marker, die gemessen wurden, da war die Spirulina-Gruppe auch noch vor der Placebo-Gruppe. Das heißt, und hier nochmal eine Anmerkung, die Ergebnisse dieser Studie, die deuten tatsächlich darauf hin, dass Spirulina während einer hypokalorischen Diät, das heißt also du bist bereits in einem Kaloriendefizit, den Körperbau günstig beeinflussen und dir dabei helfen können, zusätzlich Fett abzubauen, indem sie eben bestimmte Stoffwechselvorgänge noch weiter optimiert. Was man auch wissen sollte, das ist jetzt eine Studie. Hier sind auch noch weitere Studien nötig, die vielleicht auch länger gehen, die mehr als 2 Wochen dauern, um halt die Ergebnisse noch weiter zu bestätigen. So, und ich gehe weiter zur nächsten Studie, die ich wahnsinnig spannend finde. Und das ist die Frage, hilft Schokolade beim Abnehmen? Die Forscher, die haben es ein bisschen anders formuliert, die haben sich die Frage gestellt, wie wirkt sich der Schokoladenverzehr auf den Stoffwechsel überhaupt aus? Denn frühere Studien zeigen, dass dunkle Schokolade wahrscheinlich weder das Körpergewicht noch die Fettmasse verändert, dunkle Schokolade. Allerdings hat sie trotzdem einen Ruf als Dickmacher, speziell bei Frauen nach den Wechseljahren. Das ist so der bekannte Forschungsstand. Und eine Idee, die die Forscher auch noch mit reinbringen, ist, könnte es sein, dass der Zeitpunkt, wann du Schokolade isst, auch einen Einfluss auf das Körpergewicht hat, weil wir ja auch eine innere Uhr haben bei uns im Körper, die den Stoffwechsel beeinflusst. Konkret haben sie untersucht, welchen Effekt der Verzehr von Milchschokolade am Morgen versus am Abend auf den Stoffwechsel hat. Und dazu haben sie für 2 Wochen lang in einer randomisiert kontrollierten Querschnittsstudie 19 Frauen, und zwar 19 Frauen nach den Wechseljahren als Probandinnen gehabt. Und die haben jeweils 100 Gramm Schokolade, also so eine ganze Tafel, am Morgen, und zwar innerhalb einer Stunde nach dem Aufwachen, oder am Abend innerhalb einer Stunde vor dem Schlafengehen gegessen. Oder sie haben eben gar keine Schokolade gegessen, also 3 Gruppen. Ansonsten haben sie den ganzen Tag über wie gewohnt nach Herzenslust gegessen, und nach einer einwöchigen Abstinenzphase haben die Probanden dann die Gruppe gewechselt. Die wurden also durchgetauscht, sodass man Vergleichswerte bekommt. Die Forscher haben sich dann die Ernährung dieser Damen angeschaut in einem Ernährungsprotokoll, haben sich angeschaut, wie viel Kalorien die zuführen, welche Lebensmittel sie sonst über den Tag gegessen haben, haben sich angeguckt, wie ist die Nährstoffzusammensetzung dieser Damen. Und auch die Probanden, die haben selbst bewertet, wie viel Hunger haben sie, wie viel Appetit haben sie, wie körperlich aktiv waren diese Frauen, wie gut haben sie geschlafen. Und es wurden auch weitere Dinge untersucht, wie zum Beispiel die Darmflora, Stresshormone, Körperwärme nach einer Mahlzeit und nüchtern Blutzucker. Also ganz viele Marker. Die Ergebnisse sind durchaus interessant, denn was rauskam, ist, dass der Genuss von Schokolade nicht zu einer Erhöhung des Körpergewichts führte. Außerdem sank bei diesen Damen das Hungergefühl und das Verlangen nach Süßigkeiten. Diejenigen, die morgens so eine Tafel Schokolade gegessen haben, die haben dann über den Tag verteilt ungefähr 300 Kalorien weniger gegessen, und die, die abends die Schokolade gegessen haben, haben ungefähr 150 Kalorien weniger gegessen, was, und das sollte man allerdings bedenken, nicht die Schokoladenkalorien kompensiert. Denn eine Tafel Schokolade, 100 Gramm, enthalten 542 Kalorien. Was ist jetzt mit der Differenz? Da ist ja noch eine Differenz von mindestens knapp 250 Kalorien, bei denen, die abends gegessen haben, sogar noch mehr. Nun, das liegt daran, dass die Probandinnen sich einfach mehr bewegt haben, wenn sie Schokolade gegessen haben. Diejenigen, die abends Schokolade gegessen haben, die haben eine erhöhte körperliche Aktivität, und zwar um 7% erhöht. Die Körperwärmeabgabe nach den Mahlzeiten war auch erhöht. Die haben also einfach mehr Wärme abgegeben, und auch das ist Energie. Und spannenderweise wurde bei denen, die morgens die Schokolade gegessen haben, sogar festgestellt, dass der Taillenumfang sich reduziert hat um 2% und die Fettverbrennung um über 25% angestiegen ist. Das klingt ja erstmal ziemlich interessant. Übrigens, für die, die schlecht einschlafen können, ist vielleicht das auch nochmal ein interessanter Gedanke. Die Damen, die abends Schokolade gegessen haben, die sind schneller eingeschlafen, bisschen schneller, die haben 18 Minuten weniger gebraucht und hatten ein niedrigeres Cortisol, also einen niedrigeren Stresspegel. Auch im Darmmikrobiom, also der Darmflora, wurden Veränderungen festgestellt. Und zwar wurden die Firmikuten reduziert bei denen, die Schokolade gegessen haben. Firmikuten sind solche Bakterien, die mit Fettleibigkeit assoziiert werden, zumindest dann, wenn man viel davon hat. Und die Actinobakterien, die sind wichtig für das Darmgleichgewicht, die nahmen zu. Also wirklich eine positive Veränderung der Darmflora bei den Damen, die eben Schokolade gegessen haben. Für alle, die, wie ich gehöre auch dazu, gern mal Schokolade essen, ist das ja eine tolle Nachricht. Meine Empfehlung ist, erstens ist das ein Indiz dafür, dass du wirklich Schokolade integrieren kannst in deine Fitnessernährung. Ich tue das auch, ich esse auch regelmäßig Schokolade, vielleicht nicht jeden Tag, aber bestimmt ein-, zweimal die Woche. Meine Freunde, die nennen mich einen ziemlichen Schokoladensnob, weil ich bei Schokolade, wie auch bei anderen Süßigkeiten, ein absoluter Qualitätsfreak bin. Und ich habe zwei Favoriten, die ich gerne esse, die verlinke ich auch gerne bei den Shownotes für alle, die das mal ausprobieren wollen. Achtung, die sind sehr teuer, sind aber auch gekürt als beste Schokolade der Welt, kommen beide aus Italien. Das eine nennt sich Chocolate Soft 73,5 von Claudio Corallo und die andere nennt sich Guasare Criollo Guasare von Domori. Das sind beides dunkle Schokoladen und wahnsinnig lecker. Definitiv was für Genießer. Okay, und damit komme ich zur letzten Studie, die ich dir vorstellen wollte. Und zwar die spannende Frage, ob dein Stoffwechsel sinkt, wenn du älter wirst. Nun, es ist ja so, viele Menschen nehmen zu, wenn sie älter werden. Das sehen wir, wenn wir auf die Straße gehen. Und oft machen diese Menschen einen altersbedingt unvermeidbaren Rückgang ihres Kalorienverbrauchs dafür dann verantwortlich. Allerdings wurde bisher kaum erforscht, ob das Alter wirklich diesen täglichen Kalorienverbrauch beeinflusst und eben auch den Grundumsatz dieser Menschen, ob das wirklich am Alter hängt oder ob es andere Faktoren sind. Und zwar haben die Forscher hierzu eine sogenannte retrospektive Kohortenstudie durchgeführt. Und zwar haben sie sich dabei rückblickend den Einfluss angeschaut bei Menschen von ihrem Alter, von ihrem Geschlecht, von der Körperzusammensetzung auf den täglichen Kalorienverbrauch. Und zwar das Ganze anhand von zwei Datenreihen. Und mit Datenreihen sind hier halt einfach Daten von Menschen, die über ihr Alter diese Werte angegeben haben, wo diese Werte verfügbar waren, die haben sich die Forscher angeschaut. Datenreihe Nummer 1 waren in diesem Fall etwas über 6.400 Personen aus 29 verschiedenen Ländern im Alter von 8 Tagen, also Säuglinge, bis 95 Jahren, also das komplette Spektrum. Und bei diesen Menschen wurde der tägliche Kalorienverbrauch untersucht mit so einer gängigen Methode, die nennt sich Doubly Labeled Water Methode für die Experten hier. Was wir wissen müssen, ist, dass sich mit dieser Methode der tägliche Kalorienverbrauch sehr genau messen lässt. Ja, und dann haben sie noch eine zweite Datenreihe genommen. Da wurden 136 Neugeborene und Kleinkinder und nochmal 141 Frauen vor, während und nach der Schwangerschaft untersucht. So, und jetzt ist ja spannend, was kam dabei raus? Sinkt der Stoffwechsel mit dem Alter oder nicht? Die Forscher haben sich erstmal den Körperbau der Probandinnen und Probanden angeguckt, also den Anteil des Körperfetts und der Magermasse am Körpergewicht. Und dann bezogen sie diese Werte genauso in die Berechnung ein wie die Körpergröße, denn auch die Körpergröße spielt hier eine Rolle. Ja, und im Endeffekt haben sie sich angeschaut, wie hat sich der tägliche Kalorienverbrauch verändert und der Grundumsatz mit zunehmendem Alter. Im Ergebnis konnten sie vier Lebensbereiche clustern und da schauen wir uns jetzt mal die Ergebnisse an. Der Bereich 1 sind die Neugeborenen, also bis ein Jahr Alter, also direkt Geburt bis 12 Monate alt. Bereich Nummer 2, Jugendliche im Alter von einem Jahr bis 20 Jahren, dann Erwachsene 20 bis 60 Jahre und ältere Erwachsene über 60 Jahre. Lass uns da mal reingehen. Bereich Nummer 1 im ersten Lebensmonat, also die Neugeborenen, lag der Grundumsatz um 22% unter dem von Erwachsenen. Und zwar hier immer normiert natürlich auf die Körpergröße. Während der tägliche Kalorienverbrauch ungefähr dem von Erwachsenen entsprach. Und ab Monat 2 stiegen diese Werte dann, und zwar für den Rest des ersten Lebensjahres um etwa 50% gegenüber Erwachsenen. Da können wir eigentlich sagen, dass Neugeborene zumindest ab dem ersten Monat einen höheren Energieverbrauch haben als Erwachsene. Und das kann man sich ja auch irgendwo nachvollziehen. Punkt Nummer 2, Jugendliche, also Alter von einem Jahr. Nun, das sind noch nicht Jugendliche, aber ein Jahr alt bis 20 Jahre alt. Und da können wir sagen, während der gesamten Kindheit und Jugend nehmen sowohl der tägliche Energiebedarf als auch der Grundumsatz zu, und zwar mit der fettfreien Masse. Also wenn Kinder Muskeln aufbauen, was ja ein normaler Prozess ist, während man wächst, dann nimmt auch der Kalorienverbrauch zu, und zwar mit dem Muskelwachstum. Das Ganze wurde dann auch nochmal um die Körpergröße bereinigt. Und um die Körpergröße bereinigt, sah das Ganze dann anders aus. Da nahmen sowohl der tägliche Energieverbrauch als auch der Grundumsatz pro Jahr um 2,8% ab. Männer haben im Schnitt einen etwas höheren größenbereinigten Kalorienverbrauch, aber auf diese Veränderung, auf den Rückgang des größenbereinigten täglichen Energiebedarfs hatte das Ganze keinen Einfluss. Wir müssen ja auch davon ausgehen, das macht ja auch Sinn, wenn Neugeborene um 50% mehr Grundumsatz und Energieverbrauch haben als Erwachsene, dann ist ja zu erwarten, dass Jugendliche hier pro Jahr eine geringe Abnahme haben, sodass sie dann irgendwann auf den Wert von Erwachsenen ab 20 Jahren kommen. So, und jetzt wird's spannend. Jetzt kommen wir nämlich genau in den Bereich, in dem wahrscheinlich du und die meisten, die hier zuhören, liegen. Das sind die Erwachsenen zwischen 20 und 60 Jahren. Und was hierbei rauskam, ist, dass sowohl der tägliche Energiebedarf als auch der Grundumsatz, wenn man ihn um die Größe bereinigt, stabil bleibt. Und zwar von 20 bis 60 Jahre. Und zwar auch während der Schwangerschaft. Und es gibt keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und erst im Alter, also bei Menschen über 60 Jahren, nimmt der Energiebedarf ein bisschen ab. Und zwar pro Jahr um 0,7%. Das ist kein Riesenwert. Das heißt, diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Grundumsatz deines Körpers entgegen landläufiger Meinung bis ins hohe Alter nicht nachlässt. Und zwar unabhängig davon, welchem Geschlecht du angehörst, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Wer also im mittleren Alter zunimmt, der tut das meist nicht, weil er älter wird, sondern es liegt daran, dass er entweder mehr Kalorien zu sich nimmt oder sich wenig bewegt, weniger als früher zumindest. Und irgendwie leuchtet das ja auch ein, bei vielen Menschen ist es einfach so, dass sie zusätzlich beruflich gefordert sind oder familiäre Verpflichtungen haben. Und meist führt das dann dazu, dass diese Menschen sich mit zunehmendem Alter einfach weniger bewegen. Und die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die meisten Menschen in ihren 50ern nicht weniger Kalorien verbrennen als in ihren 20ern. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, diese Studienblitzlichter, so will ich sie mal nennen, sind für dich interessant. Wenn ja, dann schreib mir doch kurz eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Mich interessiert das, ob du mehr solcher Folgen haben möchtest. Wenn ja, mache ich das gerne mal von Zeit zu Zeit. Und wenn du noch mehr solcher Studien bekommen möchtest und jeden Monat in den Genuss meiner persönlichen, meiner Favoriten, meiner Studien des Monats kommen möchtest, dann kannst du den Newsletter abonnieren. Den Link packe ich dir auch nochmal in die Shownotes. Und damit bleibt mir nur zu sagen, eine fantastische Woche, eine sportliche Woche wünsche ich dir. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und da habe ich jemanden zu Gast hier, jemanden ganz besonderen. Und es geht um das M der Mark-Formel. So viel will ich schon mal verraten. Mentales Training. Also, mach's gut. Bis nächste Woche. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.